Hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Heute geht es um das Thema zur Genetik des Reiches Gottes. Oder Untertitel: Was hat die E-Funktion mit der Wiederkunft Christi zu tun?
Vielleicht eine kleine Vorrede. Wenn wir in die Nachrichten gucken, dann sehen wir eine Hiobsbotschaft jagt die nächste. Die Welt wird immer kaputter, alles zerbricht. Wo ist eine Lösung? Ob es um die Umwelt geht, die wir in massivster Weise, gerade wir im Westen, zerstören. Ob es um gesellschaftliche Zerwürfnisse geht, ob es um politische Probleme geht, wo irgendwelche Irrlichter ihr Streichholz an alles halten, was aussieht, als ob es brennen könnte. Wo immer man hinschaut, auch in die Medizin. Ein Jahrhundert lang dachten wir hätten die Infektionskrankheiten besiegt. Und inzwischen gibt es an dieser Stelle ebenfalls Probleme, dass Resistenzen auftreten und die Infektionskrankheiten zurückschlagen. Egal, wo man hinschaut, man sieht Probleme. Was denkt Gott darüber? Was denkt Jesus darüber? Wenn ich in die Bibel schaue, sehe ich, Jesus und Gott im Alten Testament hat der Welt Israel oder im Neuen Testament die Gemeinde als Antwort gegeben. Die Gemeinde ist eine Antwort und soll eine Antwort sein auf die Probleme der Welt. Es geht Gott nicht in allererster Linie um uns als Person, sondern was er möchte die Welt wieder gewinnen, wieder zurückgewinnen, wieder in seinen Heilsplan einmünden lassen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir heil werden, und zwar zuallererst. Aber mit dem Ziel, eine Antwort an die uns Umgebenden zu geben. Und wenn wir auf die Kirche schauen, dann sehen wir Niedergang. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal geschaut habt, wie es auf dem Land aussieht, wo der Dorfpfarrer 2, 3, 4 Gottesdienste am Sonntag halten muss, wo 3, 4 Leutchen in der Gemeinde sitzen und es Rückzugsgefechte sind. Ist Jesus hierauf eine Antwort? Was sagt ihr? Ich sage definitiv ja. Denn er ist der Quell, er ist der Schöpfer des Universums, er ist der Urgrund allen Seins. Von ihm her kommt Leben, von ihm her kommt Antwort, von ihm her kommt ein Ja. Wie sollten wir mit ihm nicht alles haben? Er hat sich selbst verschenkt, wir feiern es nachher. Er hat ein Beispiel gegeben für ein übersprühendes Leben, voller Erbarmen, das die Nöte der Umgebung anpackt und Lösung ist. Und er sagt, wir als Gesamtheit, wir werden Größeres tun als er. Er war allein. Aber in jedem von uns wohnt der Geist Gottes und die Potenz, die Kraft, eine Lösung zu sein, ist in jedem Christen gegeben. Ob wir das tatsächlich umsetzen, ob wir unser Leben so leben, das mag sich jeder und ich mich natürlich besonders selbst fragen, wo hier noch Stellschrauben sind. Jesus hat das Reich Gottes verglichen, hat uns verglichen mit Salz und Licht. Licht ist etwas, was auf dem Berg steht, was alle sehen, eine Antwort, sichtbar für alle. Salz ist das gerade Gegenteil. Salz soll untergemengt werden, es entfaltet seine Wirkung, wenn es verteilt ist, wenn es nicht sichtbar ist, wenn es aber spürbar ist, an der jeweiligen Stelle, wo wir sind. Wie sieht es da aus mit der Gemeinde? Ich mache jetzt einen kleinen Dreher. Gott liebt es. Er liebt es, aus Kleinem Großes zu machen. Er liebt es, etwas ganz klein beginnen zu lassen und dann groß werden zu lassen. Wir haben gerade ein paar Bilder gesehen vom Universum. Das Universum, soweit wir es heute beobachten und kennen, das sichtbare Universum enthält 100 Milliarden Galaxien. Und jede Galaxie, auch unsere, enthält 100 Milliarden Sterne mit mehreren Planeten. Ich würde gern später in ein paar Wochen noch ein paar Vorträge zu diesem Thema halten, jetzt nicht sonntags, dann können wir das noch ein bisschen ausweiten. Aber Wisst ihr, dass die erste Idee, dass das alles in einem winzigen Punkt angefangen hat, von einem Priester stammt? Ein Priester Lemaître, der 1927 diesen Gedanken formuliert hat, er nannte das damals noch Uratom oder Urei. Und spöttisch hat man es Urknall genannt. Heute ist es der stehende Begriff. Und erst 2018, also erst vor einem Jahr, hat die wissenschaftliche Gemeinschaft in einer Abstimmung bestätigt, dass er derjenige war, der diesen Gedanken des sich aufblähenden und ausweitenden Universums, des sich entfaltenden Universums, auf ihn zurückgeht, auf Lemaître. Und seit 2018 heißt der Zusammenhang, wie sich das Universum ausdehnt, wird nicht mehr nach Hubble benannt, sondern nach Hubble-Lemaître. Das hier ist ein kleines Bild, relativ bekannt in der wissenschaftlichen Welt, wie man sich heute vorstellt und wie die Rechnungen zeigen, wie das Universum begonnen hat, ganz links. Das ist quasi eine Zeitdarstellung, wie es also in einem winzigen Punkt begonnen hat und die heutige Ausdehnung mit all seinen Sternen und den Naturgesetzen entfaltet hat. Und wir befinden uns jetzt quasi hier rechts an der Seite. Also, Gott liebt es, aus Kleinstem etwas Großes entfalten zu lassen und groß werden zu lassen. Und das ist nicht nur in der Natur so, nicht nur im Natürlichen, sondern das ist auch im Geistlichen so. Gott liebt diesen Gedanken. Wir schauen uns an, wie ein Kind wird. Eine Samen, eine Eizelle verschmelzen und es beginnt ein Leben sich zu entfalten. Allein unser Hirn hat 100 Milliarden, da begegnet uns diese Zahl wieder, Zellen, 15 Milliarden, 100 Milliarden, das ist so die gleiche Größenordnung. Also um Faktor 10 kommt es ein Physiker nicht an. Das Volk Gottes sieht so armselig aus, so klein, so unscheinbar, so verloren. Es gibt vielleicht nur ein paar wenige, die einen Hauch einer Ahnung von dem haben, was Gottes Kraft tun kann. Im Gegenteil, normalerweise scheinen wir uns irgendwie über Wasser zu halten, bis gerade noch der nächste Gottesdienst kommt, um dann den Stecker wieder in die Steckdose zu stecken und aufzutanken für die nächsten 7 Tage. Aber die Sprengkraft, die im Evangelium liegt, die haben wir irgendwie verloren. Man kann ja auch verzweifeln vor dieser Herkulesaufgabe. Wie soll denn die Welt mit all ihren Problemen von uns paar Hanseln irgendwie beeinflusst oder verändert werden? Die Aufgabe riesig, die Kraft klein, die Mitstreiter klein an Zahl. Und das sehen wir im Alten Testament auch an anderer Stelle noch ab und zu mal. Was sagt Jesus zu dieser Situation? Zuallererst spricht er uns Mut zu. Jesaja 42, Vers 3. Den glimmenden Docht wird er nicht verlöschen. Nun gut, aber mit glimmendem Docht kann man nicht viel anfangen. Jesaja 41, 14. Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, ihr armer Haufe Israel. Das heißt, Gott konstatiert genau diesen Zustand, schon im Alten Testament. Und fast wortgleich greift Jesus das auf, Lukas 12, 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es ist des Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Also da ist einerseits ganz klar, das ist die Situation, so sieht sie aus, aber da ist Potenz, da ist Hoffnung, da ist etwas, was werden kann. Und um diesen Zusammenhang etwas aufzuzeigen zwischen den ganz kleinen Anfängen und dem, was am Ende groß werden kann, wollen wir gleich auch noch ein bisschen Mathematik betreiben. Zur Illustration. Aber zunächst noch Sacharja, ich habe ein paar Bibeln irgendwo hingelegt. Sacharja 4, Vers 10, das ist die Losung vom 7.8. Die hat mir so ein bisschen ins Herz gesprochen damals und war Anlass, das mal auszuformulieren. Sacharja 4, Vers 10. Wer ist es, der diese geringen Tag verachte? Darin, wenn sich doch wird freuen und sehen, das zinnende Maß in Serubabels Hand, mit den sieben, welche sind des Herrn Augen, die das ganze Land durchziehen. Das ist ein bisschen komisches Deutsch. Ich lese es mal aus der Guten Nachricht vor. Wer blickt verächtlich auf den kümmerlichen Beginn? Er wird sich noch mitfreuen, wenn er den Schlussstein in der Hand Serubabels sieht. Und parallel bei der Losung ist dann schließlich der neutestamentliche Text Matthäus 13, 31, 32, der auch ein Stück weit über der Predigt hier steht. Matthäus 13, 31, jetzt habe ich mich gerade verlesen, hier. Wenn Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet, sagt Jesus in einem Gleichnis, er versucht ein Gleichnis zu finden, womit das Himmelreich zu vergleichen wäre. Wenn Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet, dann geht es ähnlich zu wie bei einem Senfkorn, das jemand auf den Acker gesät hat. Es gibt keinen kleineren Samen, sagt Jesus. Und in der Kenntnis seiner damaligen Zeit war das sozusagen der kleinste Samen, der bekannt war, ohne Mikroskop. Und was daraus wächst, wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein richtiger Baum wird es, sodass die Vögel kommen und in seinen Zweigen ihre Nester bauen können. Und dann fügt er gleich noch ein zweites Gleichnis an. Wenn Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet, dann ist es wie mit einem Sauerteig. Eine Frau mengte eine Handvoll davon unter eine riesige Menge Mehl und er machte den ganzen Teig sauer, dieser Sauerteig. Und zwar steht hier jetzt eine riesige Menge, an anderer Stelle steht, jetzt habe ich es mir nicht genau notiert, ich glaube einen halben Zentner, wenn ich mich recht entsinne. Und was wir jetzt hier sehen, sind Bilder von Bakterien, die sich teilen, die sich vermehren. Sauerteig ist ja nichts anderes. Und achtet mal drauf, das Video geht jetzt eine Minute, achtet mal drauf, wie die Geschwindigkeit hier zunimmt. Wie am Anfang, das dauert, da kommt eine Zelle, dann kommt noch eine. Und es wird immer schneller und immer schneller. Und diese Menge, die Jesus hier nennt, von dem halben Zentner, das ist quasi für einen Haushalt unglaublich viel. Was Jesus also herausdeutet und illustriert und unterzeichnet ist, eine winzige Menge Sauerteig kann den ganzen Teig durchsäuern, der viel mehr ist, als eigentlich normalerweise gebraucht wird. Und das illustriert so ein bisschen die Aufgabe, die wir haben. Dieser ganze Teig ist natürlich die Welt. Das ist, ja, alles soll durchsäuert werden. Oder im Salzbild, das Salz soll untergemengt werden. Es soll alles würzen. Das sind alles die gleichen Bilder, die darauf hindeuten, wir sind klein, fangen klein an, aber am Ende wird es stark sein. Lukas 16, Vers 10. Eigene Predigt, verachtet nicht die kleinen Anfänge. Auch hier legt Jesus wieder Wert drauf, Treue im Kleinen. Das ist das, was er sucht bei uns. Das ist, was er sucht im Reich Gottes. Er sucht nicht die großen Taten. Er sucht nicht die Millionen, die wir ausgeben können, um irgendwo was Riesiges zu machen. Vielleicht habt ihr die Tage die Nachricht mitbekommen, eine sehr mutmachende Nachricht, dass in Äthiopien an einem Tag die ganzen Äthiopier ihre Arbeit niedergelegt haben und 350 Millionen Bäume gepflanzt haben. Fantastisch. Wenn man das umrechnet auf die Fläche, wird es nicht mehr so fantastisch. Man glaubt gar nicht, wie viele Bäume auf ganz Äthiopien passen. Äthiopien war zu Anfang des 20. Jahrhunderts, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube 25% bewaldet und heute sind es noch 4%. Also stark zurückgegangen und Äthiopien unternimmt unglaubliche Anstrengungen. Sie wollen am Ende dieser Aktion 4 Milliarden Bäume gepflanzt haben. So, das ist so eine Nachricht, ne? Die kommt daher, die siehst du in den Schlagzeilen. Wow, Wahnsinn. Aber was Jesus sagt, sei treu im Kleinen. Ja, im Kleinen. Aber wo ist dann, bitteschön, die Möglichkeit, diese ganze Welt zu verändern? Wir gehen nochmal, ich will noch erzähle jetzt ein paar Gleichnisse und Beispiele aus der Bibel auf, wo dieser Gedanke, klein anfangen, groß enden, wiederkommt. Zum Beispiel, geht schon ganz los am Anfang der Schöpfung, füllet die Erde, ihr zwei da. Mach mal. Ja, wie soll das gehen? Wie sollen zwei Leute die Erde voll machen können? Und wenn wir heute hingucken, 8 Milliarden sind wir. Übrigens, Kleinigkeit nur nebenbei, das sagt er nur zu den Menschen in dieser Weise. Er sagt es auch zu den Tieren, Und trotzdem, als die Menschen kommen, sind die Tiere schon in voller Menge da. Lest es nochmal genau. Da wimmelte es schon, als die Menschen kommen. Ja, also dieser besondere Auftrag, die Erde zu füllen mit wenigen Anfang, ist in besonderer Weise nochmal auf den Menschen ausgerichtet. Aber das ist nur ein kleiner Nebensatz. Abraham, er soll gucken auf die Sterne. Sterne hatten wir ja. Soll sich beeindrucken lassen von dieser Vielzahl oder auf die Sandkörner im Meer. Denn seine Nachkommen würden so zahlreich werden. Ihr wisst ja, wie es war mit Abraham. Da war nichts. Und dann kam mal einer. Also dieser krasse Widerspruch zwischen dem, was Gott einerseits sagt und will, und andererseits dieser minimal kleine Anfang. Aber Gott lenkt den Blick und darauf Hoffnung, Glaube. Noah, dasselbe Spiel, 8 Leute. Josef, der kleinste von den Brüdern. Am Schluss ernährt er ganz Ägypten, als die Hungersnot da ist. Und das ist eine visionäre Tat, die auch uns Christen zufällt. Wir sollen am Schluss in der Lage sein, diesen Josefsdienst zu tun, die Welt zu ernähren, zu versorgen, ihr zu helfen, sie zu heilen, sie in Ordnung zu bringen. Wir sollen eine Antwort sein auf die Probleme der Welt, nicht uns irgendwo im hintersten Rattenloch verkriechen, sondern wir sollen tatsächlich Licht sein, damit die echte Botschaft, dass jeder errettet werden kann, gehört wird. Jesus spricht vom Samen, der auf den Acker fällt, mit dem vierfaches Ackerfeld. Und am Schluss, der Letzte bringt hundertfache Frucht. Also auch da wieder diese Vermehrungsgedanke. Ich komme, sagt Jesus, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Was wollte ich denn schon lieber, als dass es brennt? Also auch er hat diese Vision, diesen Gedanken der Vervielfältigung und trägt ihn mit sich. So, was haben all diese Dinge gemeinsam? Ich habe sie jetzt mehrfach ausgeführt. Sie beginnen klein, sie werden groß. Lasst uns mal ein klein bisschen Mathematik treiben. Ihr kennt bestimmt alle das Rätsel, oder die meisten von euch werden das Rätsel kennen, von dem Seerosenteich, wo sich eine Seerose jeden Tag verdoppelt. Nach 30 Tagen ist der See voll. Also der See ist groß. Zweites Bild. Und nach 30 Tagen in diesem Gleichnis, in diesem Bild, in diesem Rätsel, ist der Teich. Ich habe keine Ahnung, ob Seerosen sich wirklich so vervielfältigen, aber lass uns mal diesen Gedanken für einen Moment aufnehmen. Wann war der See halb voll? Sofort denken wir 15. Ist aber falsch. Und selbst die, die das Rätsel kennen, müssen sich nochmal erinnern, ach ja, richtig, das war ja anders. Wann war er halb voll? Am 29. Tag. Ein Tag vorher. So langsam fangen wir vielleicht an zu verstehen, was Wachstum für eine Potenz hat. Denkt mal dran, die hintere Hälfte des Sees hat 29 Tagen nichts von irgendeiner Seerose gesehen. Und plötzlich ist sie da. Diese Lösung geht gegen unsere Intuition. Exponentielles Wachstum, darum geht es hier, ist nicht unsere Alltagserfahrung. Das geht gegen unser Gefühl. Hier kann uns die Mathematik ein bisschen helfen. Es gibt einen Satz im Matthäusevangelium 24, Vers 14. Dort sagt Jesus etwas ganz Erstaunliches über das Reich Gottes. Er sagt: Die gute Nachricht, dass Gott schon angefangen hat, das ist jetzt hier tatsächlich die gute Nachricht, also in der Übersetzung, in der Gott angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten, wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker, alle Ethnien, alle Sprachgruppen sollen sie hören. Und dann kommt das Ende. Das ist ein interessanter Hinweis, dass vor der Wiederkunft Jesu das Reich Gottes überall zu hören sein wird und in dem Sinne von Salz und Licht überall präsent und aktiv sein wird. Es muss also bis dahin sich überall hin verbreitet haben. Wir können jetzt mal beliebig irgendeine Zahl nehmen und sagen, ja, was heißt das denn, sich verbreitet haben? Ich würde mal so sagen, es müssen irgendwas zwischen 1% und 10% der Bevölkerung Christen sein. Das ist jetzt mal so eine Bauchaussage. In der Bibel lesen wir an vielen Stellen, dass das Ende der Tage über Nacht, plötzlich, unerwartet, mächtig kommen wird. Und was das unerwartet bedeutet, das schauen wir uns jetzt mal an. Gehen wir mal von den Seerosen aus. Mal angenommen, wir fangen mit einer Seerose an und die teilt sich über Nacht und am nächsten Morgen, am nächsten Tag sind es zwei. So, jetzt könnt ihr alle mal ein bisschen mitrechnen. Am Tag drauf sind es und dann, ich schreibe das mal so ein bisschen rechts, links, damit auch die Hinteren das sehen können und dann, jawohl, und dann, jawohl, und dann, jawohl, 64 und dann, dann käme 128, ich mache es mal ein bisschen runder, ich schreibe mal 125 hin, dann wird es jetzt gleich einfacher. 250, 500 und dann haben wir 1000. Also die richtige Zahl wäre 1024, aber die lassen wir mal unter den Strich fallen. Also nach 10 Generationen, nach 10 Tagen im Bild der Seerose haben wir schon 1000. So, jetzt stehen hier noch zwei Gruppen. Ihr werdet gleich merken, wie einfach das wird. Am 11. Tag, also am 10. plus 1. Tag, haben wir dann 2000. Dann 4000. Und wer jetzt nach oben guckt, merkt gleich, das sind dieselben Zahlen, nur immer mit drei Nullen dran. So, brauchen wir also nicht weiter denken. Das ist übrigens Mathematik, nicht das Rechnen, sondern dass man solche Gesetzmäßigkeiten entdeckt. Wir haben also hier dann 1000, 1000. Wie nennt man die Zahl? 1 Million. Also nach 20 Tagen hätten wir bei ungebremstem Wachstum 1 Million. Jetzt geht das Spiel wieder los. Nach 30, also 2 Millionen, 3, 4 Millionen und so weiter. Und dann haben wir hier nach 30 Tagen 1 Milliarde. 9 Nullen, 3 Nullen, 6 Nullen, 9 Nullen. Jetzt habe ich hier noch drei Zahlen hingeschrieben. 31, 32, 33. Selbes Spiel. 2 Milliarden, 4 Milliarden, 8 Milliarden. Die Zahl 8 Milliarden ist heute schon mal gefallen. Könnt ihr euch erinnern? Mhm. Nach 33 Generationen, nach 33 Tagen im Sinn der Seerose, 8 Milliarden oder bei Bakterien oder sowas. Das nennt man exponentielles Wachstum. Ich habe das mal als Grafik vorbereitet. Das ist eine typische exponentielle Kurve. Und das seht ihr in den Nachrichten oft, da sind dann so Striche in der Skala. Das ist das Gefährlichste. Diese Striche heißt, die Skala ist hier unterbrochen. Ich fange hier gar nicht mit 1, 2, 3 an, sondern schon mit 10. Ja? Sonst müsste ich die Tafel hier breiter machen. Richtig merken, tut man es erst, wunderbarer Satz, tut man es. Also man bemerkt es erst richtig hier, wenn wir in die Gegend von 24, 25 kommen. Auf einmal spüren wir, wenn wir die Größenordnung 8 Milliarden hier einzeichnen, da unten beginnt irgendwas. Da sind aber schon 25 Jahre rum. Jetzt habe ich schon das Wort Jahre gesagt. Worauf ich eigentlich raus will, ist Folgendes. Haltet ihr es für unmöglich, dass durch euer Leben, euer Zeugnis, euer Gespräch innerhalb eines Jahres ein Mensch zum Glauben kommt? Das scheint doch machbar. Klingt nicht unmöglich, oder? Klingt nicht unmöglich. So, und das heißt, nach 33 Jahren, wenn der auch jemand zum Glauben führt innerhalb von eines Jahres und der auch wiederum seine Kinder zum Glauben und so weiter, ist nach 33 Jahren diese Zahl erreicht. Das ist nur ein Rechenexempel, das ist nur mal zum Spielen. Ja? Man kann nicht die Wiederkunft Jesu mit der E-Funktion berechnen. Das ist mir klar und jedem von uns hier auch. Es soll uns aber einmal den Geist öffnen, was heißt das denn? Welche Potenz, welche Kraft steckt in dieser Verdopplungsidee? Mathematisch kann man zeigen, das muss jetzt nicht die Verdopplung sein. Das ist nur ein schönes Beispiel, was man einfach rechnen kann und was jeder sofort erkennt. Jede Exponentialfunktion, ich sage gleich noch, was es heißt, verhält sich genauso. Da sind die Skalen ein bisschen anders, aber dieses Verhalten, dass es lange, 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 lange nichts zu sehen ist und dann durch die Decke schießt, das ist bei jeder E-Funktion der Fall. Das kann sehr viel länger dauern. Ihr kennt vielleicht das Beispiel vom Josefspfennig. Habt ihr vielleicht von dem Müller-Börsenprofi schon mal gehört, wer sich ein bisschen interessiert dafür. Er hat mal durchgerechnet und ich habe es gestern nachgerechnet, das stimmt wirklich. Wenn Josef einen Cent auf die Bank gebracht hätte und hätte ihn mit 5% verzinst, das ist natürlich ein schöner Zinssatz, aber nur um es zu rechnen, da ist nicht die Verdopplung. Verdopplung wären ja 100%. Ja? Wenn er also nur 5% bekäme, nur. Dann würde, jetzt habe ich diese Zahl nicht aufgeschrieben, blöderweise, dann würden im Jahre 2019 195 Milliarden Kugeln aus Gold da sein, bei einer Verzinsung von 5% über die entsprechend lange Zeit, in der Größe jede Kugel so groß wie die Erde. Also völlig undenkbar. Aber dieser Zinseszinseffekt schlägt so durch. Das soll ja nur illustrieren, was für eine Kraft, was für eine Potenz, für eine Möglichkeit in der Entwicklung von, so, von was denn liegt. Jetzt komme ich zum eigentlichen Kern. Was ist denn der eigentliche Punkt an der ganzen Angelegenheit? Der Punkt ist, jeder Nachkomme zeugt wieder in der gleichen Rate und im gleichen Rhythmus Nachkommen. Jeder Cent, der als Zins auf das Konto kommt, kriegt wieder Zinsen, daher Zinseszins. Jeder Christ ist nicht nur Empfänger, sondern auch Geber. Er muss das weitergeben. Jede Gemeinde muss sich fortpflanzen. Ob das jetzt in einem Jahr ist, das ist jetzt nur ein Rechenbeispiel gewesen. Ja? Aber die Genetik, deswegen die Überschrift, die Genetik muss stimmen. Deswegen sagt Jesus immer wieder, sei treu im Kleinen. Mach das, was ich dir gesagt habe. So, und jetzt kommt was ganz Lustiges. Das habe ich im Laufe der Predigt erst gemerkt. Wenn man nach 3,5 Jahren mal guckt, wie viel da rauskommt bei dieser Verdopplung, dürft ihr mal raten, was da rauskommt? 12 minus 1. Klingelt da was? Das ist, also ist jetzt eine zufällige Entdeckung. Jesus hat genau dieses Prinzip angewandt. Er hat nicht in einem Jahr einen Jünger hervorgebracht, sondern in 3,5 Jahren 12 minus 1. Und jeder von denen hat diesen Samen in sein Herz genommen und weitergetragen. Und deswegen ist das Christentum am Anfang so explodiert. Wenn wir also diese Genetik aufnehmen, wenn wir sie verinnerlichen, wenn wir in dieser Art und Weise Reich Gottes bauen, indem wir das, was wir bauen, immer mit dem Gedanken, mit dem Hinterkopf, es muss etwas Lebendiges sein, weil das ist, was der Ralf am Anfang gesagt hat, Leben ist das Einzige, neben Geld, was diese Eigenschaft hat, sich zu vermehren, sich zu multiplizieren, sich zu potenzieren. Wenn jeder also quasi alles, was er tut, mit diesem Samen ausstattet, mit der Hilfe Gottes, dass es Anteil an diesem Leben hat und das ist ja das, was in uns ist. Der Geist Gottes ist in uns. Wir haben ewiges geistliches Leben. Und alles, was wir tun, und weitererzählen und weitergeben. Das können Werke sein, das können Menschen sein. Wenn es diesen lebendigen Keim hat, dann trägt es diese Potenz in sich. Und dann geschieht eben am Schluss dieses Mächtige, dieses Unerwartete, plötzlich. Das ist das, was ich da reinlese, dass es eine ganz natürliche Konsequenz und eine ganz natürliche Folge dieses So-Lebens. Wenn Gemeinde so lebt, dann plötzlich wird sie die Welt füllen, am 30. Tag, ja, in dem Seerosenbeispiel. Und dann haben wir nicht nur Salz, sondern plötzlich wird auch das Licht auf dem Berg da sein. Aber, und hier, jetzt kommt der Punkt, ohne Anstrengung. Das ist etwas, was wir überhaupt nicht irgendwie verkrampft tun müssen, ganz und gar nicht. Die letzten Seerosen haben genau das Gleiche getan wie die am ersten. Sie haben einfach innerhalb von einem Tag sich verdoppelt. Ja? Sie haben nicht mehr getan. Nur die Potenz führt dazu, dass am Ende diese Explosion stattfindet. Also das heißt, kannst du die Seite nochmal zeigen, die letzte, dass wir etwas tun müssen, was diesen Samen des Lebens in sich trägt. Und das wird jetzt zu lang, das führe ich jetzt nicht mehr aus, aber vielleicht zu Hause, guckt euch mal auf der World Vision Seite diese Seite an von dem Herrn, ich habe den Namen immer nicht so drauf, irgendwo steht er, genau, Tino Rinaldo, den Gott geführt hat, das, was er auf dem Herzen hatte, zu tun. Das hat jetzt überhaupt nichts mit Christen oder so zu tun. Er ist wohl selbst ein Christ und hat Gott in einer bestimmten Situation gefragt. Und das Ergebnis ist, dass es heute Gegenden gibt, die früher von UNHCR versorgt werden mussten mit Lebensmitteln, die heute andere Gegenden versorgen mit Lebensmitteln, weil dort wieder Wachstum, weil dort wieder Bäume, weil dort wieder gesunde Umwelt, weil dort Wasser und so weiter ist. Und wie Gott ihn da geführt hat, das lest mal zu Hause, sucht nach World Vision und Bäume. Und dann findet ihr relativ gleich diese Seite. Ich danke euch.